Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land.
Genau.
Wie geht's dir, Giel? Alles gut?
Alles gut. Ich vergehe vor der Hitze, aber ich glaube, das hat gerade jeder und überall in Deutschland.
Ja.
Und aber ich habe mein kaltes Wasser hier, kommt frisch aus dem Kühlschrank. Das hatte ich gestern reingestellt und deshalb geht das.
Das ist gut. Wie viele Patienten wollten von dir diese Woche krankgeschrieben werden, weil es ihnen zu heiß war auf der Arbeit?
Pur wegen der Hitze nicht viele. Das waren dann eher Leute, die einen Hitzeschlag hatten, die dann draußen die Kinder beim Spielen beobachten mussten und dann
Straßenarbeiter, Grünpfleger oder sowas.
Genau. Aber die waren dann auch, die hatten wirklich Kopfschmerzen und sowas. Das war jetzt nicht so nach dem Motto, boah, ich habe keine Lust zu arbeiten, weil es so warm ist. Die hatte ich nicht. Du? Hattest du solche?
Ich werde das mal diplomatisch beantworten.
Also, verstehe.
Es gibt schon immer mal Menschen, die sehr sensibel sind und dann auf das warme Wetter mit Kreislaufbeschwerden reagieren oder sich nicht vorstellen können, im warmen Büro zu sitzen und da zu arbeiten, wo man dann immer nur sagt, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich sitze ja auch hier und arbeite. Und ja. Nur alleine, dass es draußen heiß ist, ist primär kein Grund, nicht zu arbeiten.
Was wir gemacht haben, als so richtig heiß war, wir haben Wasser in einem Wartezimmer ausgeteilt und ich habe unsere Praktikantin, die wir hatten, zum Wassereiskauf geschickt und haben dann Wassereis verteilt. Und
solche das ist
Sachen.
Echt lieb.
Es ganz uneigennütz für mich selbst oder so.
Bei uns gab es das auch schon mal, dass Patienten Eis vorbeigebracht haben.
Ja, war das ja lieb.
Wir haben noch was Schönes zu berichten. Da hatte ich dir ja letztens geschrieben, als ich zufälligerweise auf der Internetseite vom Hausärzteverband Nordrhein unterwegs war und da plötzlich im Feed so ein Bild von unserem Podcast vorbeigeschwebt ist. Und ich nur dachte, so, Moment mal, habe ich hier irgendwas verpasst? Und mich sehr gefreut habe, dass der Hausärzteverband unseren Podcast so ein bisschen mit promotet und auch jetzt letztens im Newsletter darauf aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank dafür.
Und vielen
haben uns sehr, sehr darüber gefreut.
Ja, genau.
Und dann gibt es noch ein konkretes Feedback, das tatsächlich zu dieser Folge geführt hat.
Genau, wollte ich gerade sagen, der Grund dieser Folge.
Genau, der Grund dieser Folge. Auch vielen Dank für das Feedback. Ich lese das mal so in Auszügen vor. Meine persönliche Erfahrung ist, dass man bei Ärzten, in diesem Fall Fachärzten, trotz Termin 30 bis 60 Minuten im Wartezimmer sitzt. Ich frage mich, woran das liegen kann. Missmanagement bei der Koordination? Ist es vielleicht bewusst so, weil viele Patienten zu spät kommen oder nicht absagen und man als Praxis keinen Leerlauf haben will? Damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Warum Wartezeiten trotz Termin?
Und ich denke, das ist eine sehr zu Rechte Frage an Ärzte, weil ich merke das bei uns in der Praxis auch, dass man einen Terminkalender hat und trotzdem manchmal oder häufig in die Bredouille kommt und die Patienten doch lange warten müssen.
Ja.
Und ich versuche dann schon währenddessen immer zu erklären, wie das kommt, aber ich denke, es ist auch hilfreich, mal strukturiert zu erklären, woran das liegen könnte.
Genau. Und wenn man sich in die Lage eines Patienten oder einer Patientin versetzt, dann ist das natürlich auch nicht so günstig, wenn man zum Arzt geht und man sich denkt, okay, ich habe um 10 Uhr einen Termin und dann kommt man um 12 Uhr dran und muss vielleicht arbeiten oder muss
total,
sein Kind
mega
abholen
frustrierend.
Oder hat einfach noch was anderes zu tun. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, dass sowas einfach auch gut planbar ist.
Mega frustrierend. Ich bin ja auch manchmal Patientin oder bei jemand anderen mit einem Termin. Und da bin ich dann auch genervt, wenn ich dann eine Stunde warten muss. Also, dass das anderen Leuten nicht anders ergeht, verstehe ich komplett.
Ja, und da versuchen wir, glaube ich, das auch einfach zu optimieren, in Anführungszeichen besser zu machen, indem wir versuchen, die Gründe dafür aufzudecken. Und da werde ich dich jetzt mal einige Dinge fragen.
Schieß los.
Richte dich auf was ein. Wie sieht denn bei euch in der Praxis die Termintreue aus? Das heißt, kommen die Patienten pünktlich zu ihren Terminen?
Also ich würde sagen, wenn die Patienten kommen, dann sind die zu 95% pünktlich.
Das ist gut.
Ja, also es gibt ein paar Pappenheimer, die immer wieder zu spät kommen. Die kennt man. Es gibt welche, die kommen zu spät, weil sie keinen Parkplatz finden oder die rufen an, dass sie im Stau stehen. Das ist beim ersten Termin manchmal dann problematisch, weil dann fängt man schon mit Verspätung an. Wenn das jetzt mitten am Tag, wo man sowieso schon eine halbe Stunde Wartezeit akkumuliert hat, passiert, dann ist das nicht so schlimm. Dann kommen die halt 10 Minuten später, dann müssten die halt 10 Minuten weniger warten. Aber grundsätzlich, wenn sie kommen, dann kommen sie relativ pünktlich bei uns, zum Glück.
Und aber es gibt halt die Quote an Leuten, die nicht kommen, obwohl sie einen Termin haben?
Das würde ich sagen, das findet doch 2-3 Mal in der Woche statt, dass das passiert.
Ja, okay. Ja, kann bei uns in der Praxis so ähnlich, also nicht eingehaltene Termine, jede Woche mehrere, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt Menschen, denen kommt einfach irgendwie was dazwischen und die schaffen es nicht abzusagen, weil in der Arztpraxis nie jemand ans Telefon geht, zum Beispiel.
Dazu unsere andere Folge.
Es gibt Menschen, die einfach nicht erscheinen. Und ja, aber die, die einen Termin haben und die kommen, die sind in der Regel auch pünktlich. Wie du auch gerade schon sagst, es gibt so die Leute, wo du weißt, die kommen immer eine halbe Stunde zu spät oder die kommen immer 10 Minuten zu spät, was halt blöd ist, denn dann ist quasi deren Terminzeit ja eigentlich auch schon um.
Ja, genau.
Aber bei den allermeisten funktioniert das sehr gut. Schafft ihr es denn grundsätzlich bei euch, die Terminzeiten einzuhalten?
Also wir sind eine Praxis, in der Menschen doch relativ häufig warten müssen, bin ich ganz ehrlich. Und mir tut das auch immer leid. Es gibt Tage, da bin ich im Flow und da muss keiner warten. Dann werde ich auch immer schon ganz überrascht angesprochen. Ach, das geht aber heute schnell. Ich darf schon sofort durchgehen. Und es haben welche im Buch dabei und sagen, ach, ich wollte jetzt eigentlich gerade anfangen zu lesen. Und da sage ich ja heute leider nicht. Aber grundsätzlich muss man bei uns warten. Früher, als ich noch nicht in der Praxis war, waren das wesentlich längere Wartezeiten. Jetzt ist aber so eine halbe Stunde häufig normal, leider.
Trotz Termin, nicht
trotz
in der
Termin,
Akutstunde.
Ja.
Okay.
Leider schon, ja.
Okay.
Ja, leider schon. Und bei dir?
Bei uns ist es eigentlich so, dass jeder so ziemlich zum Termin drankommt bei Terminen. Das versuchen wir relativ strikt einzuhalten und es funktioniert auch meistens. Es gibt mal Tage, wo es einfach auch nicht klappt, weil die Sprechstunde gesprengt wird durch zig Notfälle oder Akutfälle oder einer muss raus zum Hausbesuch, Leichenschau, was auch immer. Dann funktioniert es einfach nicht. Aber ja, wir sind häufig on time. Und manchmal ist es sogar so, dass die Leute gerade sich setzen wollen und ihr Heft aufnehmen, um was zu lesen. Und dann kommen sie dran und dann sagen sie, ach, ich wollte jetzt aber eigentlich noch was lesen.
Dann müssen sie 10 Minuten früher kommen. Nee. Wie viele Minuten habt ihr denn pro Patient eingeplant?
Kommt halt immer auf den Termin an, ne? Also wir haben, die normalen Sprechstundentermine sind 15 Minuten. Die Akuttermine sind eigentlich nur 10 Minuten oder?
Ja, aber es kann natürlich schon einen Einfluss haben, ob Menschen warten müssen, weil wir haben einen 10-Minuten-Rhythmus. Und für die Akutsprechstunde haben wir 5 Minuten.
Und haben wir am Anfang so ein bisschen mit rumgespielt, tatsächlich, wie lange wir die einzelnen Termine machen. Also ist jetzt zum Beispiel nur ein Sprechstundentermin, das ist ja manchmal so eine Wundertüte, da weißt du nicht genau, wer kommt damit was. Aber beim DMP. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zur Diabeteskontrolle kommt, da weißt du relativ konkret, das geht relativ schnell, wenn der gut vorbereitet ist und nicht noch irgendwas dazukommt. Deswegen sind da bei uns die Termine zum Beispiel auch nur 10 Minuten. Aber jetzt kommt die nächste Frage, die ein bisschen investigativ ist. Haltet ihr manchmal bewusst Termine nicht ein? Das haben wir jetzt so verstanden, als lässt man als Arzt manchmal auch einen Patienten warten, obwohl er einen Termin hat. Obwohl man ihn früher dran nehmen könnte.
Also auf die bin ich jetzt neulich gekommen. Also wenn ich jetzt Leerlauf habe und der Patient hat in 20 Minuten erst einen Termin, weil er eine halbe Stunde zu früh gekommen ist, ja dann, und ich habe gerade keinen anderen Patienten vor mir sitzen, dann arbeite ich den einen Patienten komplett fertig ab und rufe dann erst als nächstes vielleicht den neuen Patienten an, aber es ist auf, nicht an. Aber dass ich jetzt einen Patienten aktiv lange warten lasse, also das mache ich nicht.
Du bist gut.
Machst du das?
Nein, natürlich nicht.
Ich denke mir so,
es gibt schon ab und an mal so einen Termin, wo man dann sagt, okay, jetzt einmal tief durchatmen und los geht's.
Ja, ist aber selten. Okay, klar. Die gibt's immer mal wieder. Aber das ist auch, aber dann denke ich, dann arbeite ich das jetzt lieber schnell weg und dann habe ich es hinter mir und habe dann die Ruhe und meistens brauchen die doch etwas länger, gerade diese Menschen. Und dann denke ich, wenn ich die jetzt nicht sofort dran nehme, habe ich keinen Puffer mehr und dann komme ich noch mehr in die Bredouille.
Wie ist das denn bei euch in der Praxis, wenn die Patienten länger auf ihre Termine warten? Sprechen die euch drauf an? Kriegt ihr da ein direktes Feedback in der Sprechstunde? Sind die sauer? Sind die fröhlich, dass sie so lange lesen konnten?
Ich glaube, fröhlich ist da keiner groß. Es sei denn, das Buch ist richtig spannend. Das kann natürlich sein. Ansonsten, ich weiß, dass die MFAs häufiger Kommentare bekommen. Das weiß ich selbst, weil ich auch ein halbes Jahr mal vorne an der Anmeldung gearbeitet habe, bevor ich ins Studium gegangen bin. Und da haben sich Patienten schon beschwert, dann an der Anmeldung, warum es so lange dauert. Während wenn sie dann bei uns sind, als Arzt, da sind sie dann ganz freundlich und verständnisvoll und beschweren sich da nicht mehr. Okay. Es gibt auch paar, die sagen, aber heute muss ich sehr lange warten oder sowas. Aber dann gab es auch meistens noch einen Grund, das war nicht diese halbe Stunde, sondern dann kann es auch mal passieren, dass jemand eine Stunde wartet. Das ist aber, weil dann irgendein besonderer Notfall dazwischen gekommen ist.
Ja. Siehst du in deinem Praxisverwaltungssystem, wie lange die Leute schon warten?
Ja.
Ja, wir auch.
Die werden dann rot. Die werden dann rot. Und es werden dann immer mehr rot. Und dann sitzt man da und denkt sich so, oh nein.
Ja, bei uns kann man das absehen, wie lange schon die Wartezeit ist. Wobei man da ja auch immer noch gucken muss. Manchmal haben die Leute ja schon eine Untersuchung vorher gehabt. Die waren zum Beispiel schon früher da für EKG oder Lungenfunktion. Ja. Und der eigentliche Sprechstundentermin beginnt dann erst.
Oder war eine Stunde zu früh da. Das haben wir auch manchmal. Stimmt, und dann steht da, dass sie anderthalb Stunden warten und der Termin ist aber gerade 10 Minuten vorher angefangen. Also ja. So.
Das hatten das wir tatsächlich auch mal als Feedback, dass da kamen wirklich Leute eine Stunde zu früh und haben sich dann beschwert, dass sie nicht rankommen, obwohl sie eine Stunde vor ihrem Termin da waren.
Nee, da habe ich kein Verständnis für, weil ich denke, dann komm nicht eine Stunde zu früh, dann musst du auch nicht eine Stunde warten. Dafür geben wir ja Termine raus, ne?
Genau. Also. Klar, manchmal kann das klappen, dass wenn man früher da ist, dass man irgendwie Glück hat, dass man früher drankommt, aber so eine Stunde, ist hochgepokert.
Ja, total. Wenn dann natürlich ein anderer Patient nicht kommt und der Termin frei ist, ja, dann arbeite ich weg, aber meistens fange ich dann auch erst an, die Patienten wegzuarbeiten, die als nächstes dran wären.
Besprecht ihr euch untereinander, wenn es zu Wartezeiten kommt, damit zum Beispiel ein Kollege aushelfen kann?
Ja, das ist meistens, wenn einer schon mit der regulären Sprechstunde fertig ist und dann in die Infektionssprechstunde kommt. Das sind ja sowieso Patienten, die einfach nur an dem Tag gesehen werden müssen, die nicht mit einer speziellen Beschwerde zu einem speziellen Arzt möchten. Und dann helfen wir uns gegenseitig. Dann arbeiten wir gegenseitig weg.
Ja, so machen wir das auch. Also hauptsächlich bei den quasi Akut-Infektionssprechstunden. Genau. Dass einfach man guckt, jeder macht so schnell, wie es geht und man schaut, dass die Patienten einfach weiter verteilt werden, immer an den Nächsten, der gerade frei ist.
Genau.
Das gefällt den Patienten nicht immer, weil die erhoffen sich dann manchmal, dass sie eben bei einem bestimmten Arzt landen.
Ja, okay, da sagen wir, wenn sie jetzt auf meine Mutter bestehen oder wenn die nicht zu meiner Mutter, sondern zu mir wollen, dann sagen wir, da müssen sie halt warten.
Ja, ich denke mir immer, wenn man wirklich ein hochakutes Anliegen hat, dann will man einfach eben gerade eine schnelle Hilfe.
Ja, eigentlich
und
schon.
Und dann kann man manchmal nachvollziehen, weiß nicht, dass man damit jetzt vielleicht mit bestimmten Anliegen jetzt lieber zu einer Frau will als Frau oder als Mann dann zu einem Mann oder so. Aber ja, da sollte man einfach froh sein, wenn man eine schnelle Hilfe bekommt.
Genau.
Ja. Okay. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den eigentlichen Gründen, warum das denn so ist, dass die Termine auch teilweise nicht zum geplanten Beginn starten, sondern dass es einfach ein bisschen länger dauert. Und das sind aus unserer Sicht in der Hausarztpraxis tatsächlich diverse.
Mhm.
Und mir ist dazu auch gerade noch eingefallen, ein Grund ist natürlich, dass in der Hausarztpraxis alles aufläuft. Also bei uns kriegen die Patienten relativ kurzfristige Termine und es kommen viele Patienten, die Anliegen haben, die man eben so neben der Sprechstunde noch bearbeiten soll. Und alles das kann natürlich auch zu Verzögerungen führen.
Ja. Also bei uns gilt auch, wenn es wirklich dringend ist, wenn es ein Notfall ist, dann werden die Patienten am selben Tag gesehen. Damit Wartezeit, aber dann werden die am selben Tag gesehen. Und das führt natürlich dann auch wieder zu Wartezeiten der bestehenden Termine, leider. Weil manchmal es dann wirklich ein Notfall ist, wo dann auch sofort gehandelt werden muss, dass sie nicht noch eine halbe Stunde warten können, sondern die werden dann in ein anderes Zimmer gebracht, wo die dann schon reagiert werden, durch unsere MFAs geguckt werden, wie lange können die noch warten und müssen nicht sofort ins Krankenhaus oder solche Sachen.
Mhm. Genau, das ist ja der erste Grund eigentlich, ne? Die wirklich wichtigen und richtigen Notfälle, die man nicht planen kann, die man sofort behandeln muss, die man gegebenenfalls einweisen muss ins Krankenhaus, wo man dann natürlich das alles erstmal koordinieren muss und die Patienten so lange auch im Auge behalten.
Ja, das sind zwei Notfälle in dem Bereich, finde ich. Es gibt einmal die Notfälle, die als Notfall auch angekündigt in die Praxis kommen, die dann sofort gesehen werden müssen.
Mhm.
Und es gibt auch manchmal einen Notfall, die kommen in die normale Sprechstunde zur Kontrolle oder sonst was oder mit einer Beschwerde wie Schmerzen auf der Brust. Und dann merkt man, oder ich hatte jetzt letztens jemand, die kam zur Befundbesprechung und dann merkte ich aber, die ist suizidal, also die möchte sich selbst umbringen und plötzlich kommt da ein ganzer Rattenschwanz und dann muss man plötzlich alles Mögliche regeln mit Krankenhauseinweisungen, mit Anmeldung im Krankenhaus, mit RTW, also mit Krankenwagen regeln, Patienten im Auge behalten. Das sind alles Sachen, die kosten Zeit und die müssen dann nebenher noch passieren und da kommen dann auch auf jeden Fall Wartezeiten zustande.
Ja, und das ist ja auch was, das kann man halt nicht irgendwie wegorganisieren. Ne? Das muss man dann einfach machen in dem Moment, das so ähnlich wie in der Notaufnahme, dass das Dringendste zuerst behandelt wird.
Genau, genau.
Ja. Und in dem Fall warten dann halt die Termine.
Und du gehst davon aus, dass es ein 5-Minuten-Gespräch wird, dass du das ganz leicht abhandeln kannst und plötzlich wird das ein Stundengespräch, so ungefähr.
Ja, genau, das hattest du auch hier ja noch aufgeführt. Das ist auch einer der Gründe, ne? Es gibt teilweise Anliegen in der Sprechstunde, wo man einfach auch nicht weiß, weswegen kommt der Patient und die dann, warum auch immer, länger brauchen. Häufig natürlich, wenn man einfach lange Gesprächszeit hat wegen einer psychischen Belastung oder weil es eine schwerwiegende Erkrankung gibt. Das führt häufig zu einem längeren Sprechstundentermin als eigentlich geplant, der dann wiederum die anderen hinten rausschiebt. Man kann jetzt nicht den weinenden Menschen nach 10 Minuten vor die Türe setzen und sagen, jetzt ist Sprechstundenzeit um, machen Sie mal einen neuen Termin. Das geht nicht.
Ja.
Und dafür haben aber die meisten Menschen aber auch total viel Verständnis. Mhm. Wenn ich dann mal so einen Tag habe, wo sich was wirklich verschiebt wegen Notfall oder so, dann sage ich den anderen Patienten, die gewartet haben, ja, Entschuldigung, dass Sie warten mussten, wir hatten heute hier einen Notfall oder was auch immer.
Ja,
und dann sagen die meisten, ja, vollkommen verständlich, wir sind auch dankbar, wenn wir als Notfall schnell behandelt werden.
Eben, genau, das denke ich auch, ja.
Jetzt kommt ein Grund, bei dem ich immer denke, das kann man tatsächlich verbessern. Und zwar sind das die Patienten, die in die Sprechstunde kommen, mit viel zu vielen Anliegen auf einmal.
Ja, ja.
Also der klassische Zettel, wo alles drauf steht, was man gerne jetzt mal in dieser Sprechstunde fragen möchte.
Ich bin da immer ambivalent. Am Anfang war ich auch so eine Beschwerde pro Gespräch oder pro Termin, weil dann kann man sich auf eine Beschwerde auch wirklich fokussieren. Da bin ich eigentlich auch immer noch ein Fan von. Seitdem ich selbstständig bin und das Wirtschaftliche sehe, versuche ich dann auch manchmal 2, 3 Beschwerden in die 10 Minuten, die vorgesehen sind, reinzuquetschen, was natürlich total schief geht, weil da aus 10 Minuten werden dann 20 Minuten. Und das ist dann so der wirtschaftliche Aspekt, weil ich weiß, okay, das zweite Mal kriege ich nicht bezahlt.
Ja.
Und ich weiß, dass es falsch ist, aber das ist mein Wirtschaftlichkeitsdenken.
Ja, das ist ja auch tatsächlich sinnvoll, ne? Weil klar, wie du schon sagst, je häufiger der Patient kommt, desto weniger Geld kriegt man dafür am Ende. Mhm. Und es ist schon machbar, auch finde ich, so 2-3 Anliegen innerhalb eines Sprechstundentermins zu bearbeiten, wenn man sich einfach.
Vor allem, wenn was Kleines ist.
Genau, wenn man sich an seine Organisation hält und die Leute da auch mitarbeiten. Aber dass man da so eine Liste von 10 Beschwerden bearbeitet,
das geht nicht.
Die alle irgendwie diffus sind und die längere Zeit brauchen, das geht nicht. Und dann macht man dann nochmal einen neuen Termin.
Was da auch als Tipp geben kann, wenn man mehrere Beschwerden hat, am besten vorher angeben, ich habe 2-3 Dinge, die ich besprechen möchte. Dann kann man nämlich erstmal für beide Sachen die Anamnesen machen und dann in einem Rutsch die körperliche Untersuchung machen und dann das Endbesprechung. Ich habe es ganz häufig, dass sie mit einer Beschwerde kommen, ich die Beschwerde, die Anamnese mache, die Untersuchung mache, beende und dann denke ich, dass ich bin jetzt fertig und dann kommt der nächste Punkt und dann kann es sein, dass der Patient sich komplett wieder ausziehen muss. Und das kostet halt wahnsinnig Zeit. Und wenn man da einfach als Patient von Anfang an sagt, ich habe 2-3 Beschwerden und dann kann man auch gucken, ist das überhaupt machbar in einem kurzen Termin, das zu machen oder muss es jemand zurückkommen?
Genau, das geht flott her dann.
Dann geht es wesentlich flotter, genau.
Das ist ein guter Tipp an alle Patienten. Und auch bitte Verständnis dafür haben, wenn man jetzt nicht im Rahmen einer normalen Sprechstunde einen Reha-Antrag ausfüllen kann und irgendwas Schwierigeres zusätzlich noch lösen kann und auch noch ein Hautkrebs-Screening obendrauf und. Das geht leider nicht in einem Sprechstundentermin.
Nee, das haut nicht hin. Nee, das haut wirklich nicht hin.
Dann gibt es auch noch die klassische Falle, man verlässt das Sprechzimmer und geht nach vorne, um Patienten zu verabschieden oder um eine Überweisung oder was auch immer mitzugeben. Und man wird vorne direkt abgefangen von irgendwelchen anderen Leuten, die mal ganz kurz was besprechen wollen.
Mal eben, ganz kurz.
Die einen dann vorne aufhalten. Das können wir häufig schon ganz gut durch die MFAs dann abfangen, die sich dann um diese Patienten kümmern, denen erklären, dass man nicht einfach mal eben kurz zwischendurch was auch immer machen kann. Na, das sind oft dann irgendwelche Fragen zu ausgestellten Rezepten oder. Das können dann die MFAs auch beantworten. Aber ja, wenn man sich da mal drauf einlässt, manchmal muss man dann auch vorne kurz was besprechen, das zieht ja sofort Zeit vom nächsten Termin ab.
Ja,
also wir haben keine Pufferzeit zwischen unseren Terminen.
Wir schon, wir haben 10 Minuten Puffer immer mal wieder, aber die brauchen wir auch, sonst wäre die Wartezeit noch länger.
Ja.
Das ist einfach realistisch. Aber das können auch Pharmareferenten.
Ja.
Shoutout to the Pharmareferenten, die auch manchmal hier hören, das weiß ich. Auch danke, dass ihr hört, aber so kurz mal eben zwischendurch, das ist schwierig für uns.
Ja, oder da stehen dann Leute vorne, die fragen wollen, ob wir den Patienten im Altenheim übernehmen oder für die Kurzzeitpflege.
Aber das können auch die MFAs beantworten, das muss nicht der Arzt beantworten.
Ja, da hilft einfach tatsächlich eine gute Praxisstruktur zu haben und gute MFAs, die dann sofort erkennen, ist das jetzt was Dringliches oder ist das was wir auch dann bearbeiten können und dann sagen wir schon mal, okay, wir bearbeiten das, wir rufen sie zurück.
Wir haben eigentlich ein ganz gutes Layout von unserer Praxis. Wir haben so 2 Flure. Ein Flur für die Patienten und ein Flur für die Ärzte und für die MFAs. Und da kann man in unserem kleinen Flur kann man hin und her flitzen, ohne dass man per se gefangen wird.
Das ist gut, ja, das geht bei uns leider nicht. So, was gibt's noch? Das ist auch nochmal so eine quasi eine Idee, wie man die Sprechstunde besser gestalten kann und auch gegebenenfalls zu besserer Einhaltung der Termine führt. Wir haben damals, als wir die Praxis übernommen haben, sofort eine Akutsprechstunde eingeführt, wo man quasi mit allen kurzen, aber akuten Anliegen hinkommen kann. Das habt ihr ja höchstwahrscheinlich auch, ne?
So ja, wir die Infektionssprechstunde hauptsächlich. Ja.
Notfallsprechstunde. Und wir haben zusätzlich noch eine Infektionssprechstunde, dass wir einmal die Infektionen trennen von den Akutpatienten und den restlichen Terminpatienten. Und dass jeder eigentlich immer am gleichen Tag noch mit einer Akutbeschwerde in die Praxis kommen kann. Das ist bei uns immer eine Stunde am Tag, wo dann 2 Ärzte zuständig sind. Zwischendurch Patienten, die so reinkommen ohne Termin und dann noch gesehen werden müssen am gleichen Tag, wenn man die besser strukturiert. Dann hilft das für die Terminplanung. Was halt manchmal sein kann, ist, dass diese Akutsprechstunde dann an dem Tag auf einmal so voll wird, dass man das nicht abarbeiten kann in einer Stunde. Und dann halten wir es zumindest so, dass dann eben die Leute, die übrig sind von der Akutsprechstunde, die müssen dann leider einfach warten und die Termine werden weiter zu ihrer üblichen Zeit drangenommen. Und dann schieben wir immer die Akutpatienten dann irgendwie noch dazwischen. Was halt einfach auch stressig ist.
Habt ihr die Akutsprechstunde morgens oder nachmittags oder mittags? Wann habt ihr die?
Wir haben die immer morgens von 9 bis 10.
Also als der erste Block so ungefähr?
Ja, wir haben erst immer einen Sono-Block und dann haben wir Akutsprechstunde und die Infektionssprechstunde haben wir immer in der Mittagszeit. Und wir hatten auch mal tatsächlich eine Zeit, wo es, und das machen wir im Winter auch häufig, dann wieder, wenn viele Infekte sind, dass wir dann auch nachmittags nochmal Infektsprechstunden einschieben. Immer so hin, nachdem wie der Bedarf ist.
Ja, okay. Ich merke das bei der Infektionssprechstunde. Es gibt manchmal Tage, da sind dann 1, 2 und dann denkt man, oh, ich habe viel zu viel Zeit eingeplant für die. Und dann gibt es Phasen, während der Grippewelle am Anfang des Jahres zum Beispiel.
Sind da irgendwie 15.
Da hat man... Ja, wenn nur, ich warte mal 30.
Ja, das.
Plötzlich da. Und die müssen ja dann auch gesehen werden.
Ja, und das zieht einem ja dann auch immer eigentlich die Zeit von der eigenen Erholung ab. Also, wenn wir eine Infektionssprechstunde mittags haben, wenn da 20 Leute sind, dann weiß ich ganz genau, die Mittagspause, die kannst du vergessen.
Genau, ja.
So. Genau, was hast du hier noch reingeschrieben? Man schiebt ab und zu Kontrollen ein, das stimmt, ne, weil man irgendwie noch mal Wunde sehen muss oder irgendeinen Patienten, wo du die Beschwerden einfach noch mal anschauen musst. Wenn die Termine aber schon voll sind.
Genau, dann hat man manchmal einen Termin und dann muss man dann den in derselben Woche noch mal sehen. Und dann ist es irgendwie Dienstag oder Mittwoch und Donnerstag und Freitag ist schon komplett zugeplant, außer die Akutsprechstunde. Aber es ist kein akuter Fall, dann plant man manchmal auch doppelt. Aber dann sage ich meistens, es ist jetzt nicht regulärer Termin, sondern den schiebe ich dazwischen. Es kann mit Wartezeit verbunden sein. Und was dann auch manchmal dazu kommt, ist, dass wenn man bestimmte Patienten sieht mit bestimmten Beschwerden, dass man sagt, oh, man braucht eine Folgeuntersuchung, zum Beispiel ein EKG, ein Sono, ein Lungenfunktionstest, solche Sachen. Und die musst du dann am selben Tag machen und die kannst du nicht an einem anderen Tag machen, weil es doch wichtig ist, wenn einer mit einem Asthmaanfall kommt oder so zum ersten Mal. Oder Schmerzen auf der Brust. Und dann muss das halt in dem Moment passieren und das dauert dann halt auch, weil dann bist du 2, 3 Mal mit dem Patienten zugange. Und die Untersuchung selbst mache ich nicht, die delegiere ich, aber die Auswertung muss ich hier noch machen und die Besprechung.
Ja, und das bindet halt die Ressourcen, ne? Also ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht 3 EKGs und 2 Sonos in der Praxis.
Nee. Nein, können wir uns als Hausarzt nicht leisten.
Nein, und dann hast du halt natürlich in der Zeit den EKG-Terminkalender verändert, wenn du da dein Notfall-EKG noch machst. Und dann müssen wiederum die Patienten warten, die jetzt eigentlich einen Termin für ein EKG hätten. Jo, also es gibt diverse Gründe und ich werde das jetzt mal kurz in der Take-Home-Message zusammenfassen. Jede Arztpraxis sollte schon großzügig planen, um auf alle Eventualitäten der Sprechstunde eingestellt zu sein. Das heißt, sinnvoll können auf jeden Fall Akutsprechstunden, Infektionssprechstunden oder auch so Sondersprechstunden wie ne, für die Wundversorgung oder irgendwie sowas sein. Mhm. Es ist, glaube ich, auch für jede Arztpraxis super wichtig, ein paar Wochen im Voraus in die eigenen Terminkalender zu gucken und mal schauen, ist da schon alles voll? Wenn man das sieht,
muss man Blöcke einarbeiten.
Genau, wenn man das sieht, dass alles voll ist, dann weiß man, es wird die Katastrophe. weil jeder, der dann noch oben on top kommt, und es kommen ja pro Woche auch immer noch viele Leute on top, die müssen halt dann akut gesehen werden und für die hat man eigentlich keine Zeit. Und ich finde auch, die Patienten dürfen immer gerne dabei mitarbeiten, dass ihre eigenen und die Termine anderer eingehalten werden können, indem sie sich an die Regeln halten, zum Beispiel eben nicht mit Beschwerden in die Akutsprechstunde kommen, die da eigentlich nicht hingehören, wie zum Beispiel, wollte mal besprechen, ob ich nicht mal einen Reha-Antrag machen kann. Das gehört nicht in die Akutsprechstunde.
Nein.
Oder auch nicht zu erwarten, dass man in einer Akutsprechstunde 4 Beschwerden auf einmal abhandelt, sondern dass es da eben um die akute Beschwerde geht. Und ja, pünktlich zu den Terminen zu erscheinen, vielleicht sogar ein paar Minütchen früher, dass man dann vielleicht, wenn vorne am Tresen eine lange Schlange ist und dass man sich dann nicht erst 5 Minuten nach Terminbeginn vorne anmelden kann.
Oder manchmal gibt es ja auch Fragebögen oder Datenschutzerklärungen oder solche Sachen, die durchgelesen und unterschrieben werden müssen.
Genau, oder einfach Sachen, die die MFAs vorne noch mit denen besprechen müssen. Karte muss noch eingelesen werden, was auch immer. Dass man halt nicht kurz auf knapp kommt, weil dann hat der eigentliche Termin schon begonnen und dann kann man es natürlich gar nicht mehr einhalten.
Genau.
Und dass man tatsächlich auch als Patient weiß, es gibt einfach unplanbare Dinge in der Arztpraxis wie Notfälle, die täglich vorkommen und die immer dazu führen, dass der Praxisbetrieb sich verschiebt. Ich würde sagen, die meisten Hausarztpraxen sind da extrem flexibel und lassen sehr viel zu in ihrem Kalender. Trotzdem kann es halt einfach sein, dass man dann auch mal warten muss.
Genau. Und was mir noch wichtiger Punkt ist, dass auch wenn es manchmal so aussieht, als würden wir nicht arbeiten, weil wir dann irgendwie in der Gruppe stehen und sprechen oder hinterm Computer stehen oder am Computer sitzen. Wir arbeiten eigentlich, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und
ja, wenn
die Gespräche mit MFAs ist auch wichtig, das ist auch Arbeit, weil man Sachen delegiert, Sachen bespricht über andere Patienten. Wir arbeiten eigentlich nonstop. Wir haben keine, also zumindest bei uns in der Praxis, wir haben da keine Standard-Kaffeepause oder sowas eingeplant. Also wir arbeiten durch den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag. Und das kenne ich aus den Niederlanden anders. Da war es häufig gewesen, dass man morgens dann eine halbe Stunde mit Kaffee trinken hatte. Und das machen wir bei uns in der Praxis leider nicht mehr.
Ja, das ist
schade. Weil es eigentlich nur eine schöne Zeit war in den Niederlanden.
Ja, ich finde auch, sowas sollte man eigentlich mal wieder irgendwie versuchen einzurichten. Also ich schaffe es manchmal, am Vormittag noch nicht mal auf die Toilette zu gehen.
Eben, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Und das ist eigentlich nicht normal und auch nicht okay. Und ich merke das aber gar nicht. Und dann irgendwann denke ich mir, oh, jetzt geht's aber nicht mehr anders. Und dann
ich merke das
halt
immer. Ich merke das immer, dass ich kaum was trinke und dann zwischendurch kommt dann einer der MFAs zu mir und sagt, brauchst du noch mal einen Kaffee?
Ja.
Und ich denke, oh ja, da war ja was. Man muss ja zwischendurch trinken.
Ja.
Und da freue ich mich immer. Und dann sage ich immer dankbar, ja, gerne. Oder ein Wasser oder ein Tee oder sowas.
Und dann vielleicht noch die kurze Anmerkung, dass ja, es vielleicht auch so ein bisschen ein Ding unserer Gesellschaft ist, viele Menschen wollen vieles und aber am besten gleich oder vorgestern, dass man sich auch mal damit zufrieden gibt, wenn eine Praxis sagt, ja, wir machen das für Sie, aber wir schaffen es nicht mehr diese Woche, wir machen das im Laufe der nächsten Tage. Kommen Sie doch einfach nächste Woche nochmal wieder und holen sich Ihre Bescheinigung oder was auch immer Sie da brauchen ab. Das ist vollkommen okay. Und dass man dann nicht drängelt und Druck macht, das braucht man eigentlich nicht.
Genau. Das ist noch ein guter Abschluss.
Und das positive Feedback der Leute ist natürlich immer schön, wenn die sagen, wir haben Verständnis, auch wenn wir mal warten müssen. Wir freuen uns, dass wir gut versorgt werden. Und vielen Dank.
Das höre ich auch häufig. Die sagen, wir wissen, dass wir hier warten müssen. Aber wir wissen auch, dass wenn wir Zeit brauchen, dann kriegen wir die Zeit. Und sie nehmen sich Zeit für jeden.
Genau.
Und deshalb muss man dann halt warten.
Jo. Gut, damit hoffen wir mal, dass wir diese Fragen zum Thema Termine suffizient beantwortet haben.
Genau. Und ich hoffe, dass ein bisschen mehr Verständnis zu den Hausärzten und Hausärztinnen generiert werden konnte.
Jo. Was hat dich denn so die letzten 2 Wochen bewegt?
Ja, das hast du gerade schon als Einstieg mit reingebracht. Ja, dass unser Podcast im Feed des Hausärzteverbandes kam.
Stimmt, ich habe es schon gesagt, ja. Das heißt, wir haben die Kategorie eigentlich schon gemacht.
Genau. Aber es war trotzdem schön zu sehen.
Gibt es denn noch irgendwas anderes, was für dich so in den letzten 2 Wochen irgendwie schön war, wichtig war?
Das muss ich erstmal nachdenken. Hast du denn noch was? So viel dazu. Eine unbewegte Zeit, die letzten 2 Wochen.
Wir gehen über zur nächsten Kategorie.
Genau. Da bin ich jetzt mal gespannt.
Neues aus der Hausarztpraxis. Und ja, es wird spannend und aber irgendwie auch ein bisschen lustig und ein bisschen traurig. Ich habe mir am Freitag einen Bericht mitgenommen, den ich bekommen habe zu einem neuen Patienten. Ja, ich war so zwischen Lachen und Weinen. Zum einen ist das ein natürlich sehr armer Mensch, der hat eine mindestens 1,5 Seiten DIN-A4-Seiten Diagnosen. Das Interessante an diesem Bericht war aber tatsächlich die Sozialanamnese. Es begann mit, der Patient lebt bislang mit der Ehefrau alleine und sie lassen keine Hilfen von außen zu. Der Patient selber lag dann im Krankenhaus und ja, es war so, dass er absehbar auch nicht mehr nach Hause zurückkehren könnte aufgrund seiner schweren Grunderkrankungen. Und so, dann ging es so ein bisschen chronologisch weiter. Der Patient hat sich nämlich dann geweigert, in eine stationäre Pflege zu gehen und wollte wieder nach Hause. Die Ehefrau möchte den Patienten nicht mehr zu Hause haben. Ja, das bedingte dann, dass der Patient erstmal wieder länger im Krankenhaus blieb. Und es wurde dann aber beschlossen, dass der Patient nicht mehr nach Hause geht, denn die Ehefrau hat sich vehement geweigert, ihn nochmal zu Hause zu empfangen und hat alle mit einem Gehstock abgewehrt.
Ja. Das ist total traurig.
Das ist super traurig. Der Patient ging dann letztendlich ins Heim und dort ist er nun. Aber da sieht man manchmal, was da so für Geschichten hinter den Leuten stehen und was für Schicksale das sind. Und wie verwahrlost auch manche Menschen sind und sich aber auch nicht helfen lassen, ne? Weil die Hilfsangebote sind ja in der Regel da.
Ja, manchmal wissen die auch nicht, dass diese Hilfsangebote da sind.
Ja.
Und manchmal wollen sie auch nicht geholfen werden.
Genau, in dem Fall wollten sie nicht geholfen werden. Und dann eskaliert das irgendwann. Einer muss ins Krankenhaus und dann ist Holland in Not. Und die Medizin soll es richten. Und das ist ja auch oft, dass man das so in der Sprechstunde selber hat, ne, dass man schon sieht, es geht dahin. Du hast irgendwie ein älteres Ehepaar, die zu Hause leben und sich nicht helfen lassen wollen. Und du weißt ganz genau, das geht noch ein paar Wochen gut und dann knallt's. Und du sagst denen das und es passiert aber nichts und irgendwann knallt's.
Man fühlt sich in dem Moment auch hilflos, weil man sieht es, dass diesen Knall kommt. Man sieht es und man, wie du sagst, man spricht es an und man weiß, die werden da jetzt nicht drauf eingehen und man kann auch nichts machen. Solange nichts passiert, kann man nichts machen. Und das macht es dann manchmal schwierig, auch zuzugucken, dass sowas passiert.
Ja.
Und das ist manchmal sehr frustrierend.
Und Angehörige denken ja dann auch manchmal, das muss jetzt irgendwie, ein Arzt muss das jetzt regeln. Und
aber wir können das nicht regeln, wir dürfen das nicht regeln.
Genau. Wenn Patienten sich aktiv weigern, Dinge zu tun, dann ja, sind wir dafür jetzt leider auch nicht zuständig und wir können ja keinen zwingen, sich helfen zu lassen.
Nee. Das ist ganz, auch zu Recht, ganz, ganz streng reglementiert, das Zwingen.
Ja. Ja, das war die Geschichte aus der Hausarztpraxis.
Heute kein lustiges Ende, sondern eher ein nachdenkliches Ende.
Nachdenkliches Ende, vielleicht aber mit einer positiven Botschaft, dass wir alle, wenn wir mal älter werden oder hilfsbedürftiger, auch ruhig die Hilfe annehmen dürfen und uns freuen, wenn es uns dann gut geht am Ende und wir nicht notfallmäßig ins Krankenhaus oder in die stationäre Pflege müssen. Ist immer gut, wenn man das planen kann und dann, wenn es mal so kommt, dann hat man sich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet.
So, und wir möchten noch ankündigen, wir starten jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir brauchen ein bisschen Erholung in den Sommerferien, auch um uns neue spannende Podcast-Folgen auszudenken und sind dann ab September wieder mit neuen Folgen dabei. Und trotzdem gilt, bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.